Deutschland-Podcast.
Ein Nacktfoto, 10 Sekunden Zeit, dann die Drohung. Zahle oder dein Leben ist ruiniert. Das nennt man Sextortion, also Erpressung mit Nacktaufnahmen. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene werden über soziale Netzwerke in die Falle gelockt, mit intimen Bildern erpresst und bleiben aus Scham oft völlig allein mit dieser Situation zurück. Für manche endet diese Erpressung sogar tödlich. Für eine neue Ausgabe des Extra-Report hat RTL-Reporter Christopher Grass mit Betroffenen und Angehörigen gesprochen und sich sogar selbst erpressen lassen, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Und das hat ihn bis nach Nigeria geführt. Wie nah kommt man Menschen, die mit Angst und Scham ein Geschäft machen? Wie ist es Christopher gelungen, den Erpressern eine Falle zu stellen? Und was können wir alle tun, um uns und unsere Kinder zu schützen? Ihr hört RTL Erleben, den RTL Deutschland Podcast. Ich bin Thomas Steuer und bei mir ist RTL-Reporter Christopher Grass. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Lieber Christopher, Sextortion ist ein sperriges Wort für ein sehr ernstes Thema. Wie bist du ursprünglich auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden?
Wir sind dadurch darauf aufmerksam geworden, eigentlich aus unserer Recherche Angriff auf unsere Kinder. Da haben wir letztes Jahr eine lange Sendung zu gemacht, wo es um Anbahnung mit sexuellem Hintergrund geht an junge Mädchen. Und haben da von Hilfsorganisationen schon berichtet bekommen, ihr müsst mal was über Sextortion machen, weil das ein wohl zunehmendes Problem war. Und wir haben dann angefangen zu recherchieren, einfach ganz normale Google-Recherche und haben gesehen, dass sich die Polizeimeldungen über Sextortion gehäuft haben und haben dann auch mit den Polizeidienststellen gesprochen, die alle gesagt haben, ihr müsst da mal was drüber machen, weil wir immer mehr Fälle haben und so sind wir dann am Ende dahin gekommen.
Ihr habt ja dann auch mit zwei Betroffenen gesprochen. Wie schwer ist es denn überhaupt, Menschen, die bereit sind, darüber auch zu reden, über sowas, wenn sie selber erpresst wurden?
Also es gibt verschiedene Schamgrenzen dabei, die man erstmal für sich als Opfer natürlich auch irgendwie definiert, ne? Und das war extrem schwierig für uns, weil viele sich noch nicht mal ihrem engsten Umfeld anvertrauen, ne? Weil man muss ja zugeben, dass man ein Nacktfoto geschickt hat an eine unbekannte Person. Das ist vielleicht schon mal unangenehm. Dann muss man zugeben, dass man sich hat erpressen lassen. Das ist unangenehm. Und manche haben dann natürlich auch noch Geld bezahlt und das zuzugeben ist dann natürlich auch nochmal unangenehm. Und das einem Reporter, den man nicht kennt, gegenüber darzulegen, das ist extrem schwierig. Und wir haben bei jeder Meldung, die wir gelesen haben, über die Polizeidienststelle versucht, Kontakt aufzubauen. Wir haben bei Reddit Aufrufe gestartet, bei Facebook Aufrufe gestartet, bei TikTok Aufrufe gestartet. Und es haben sich seltenst Leute gemeldet. Wenn sie sich gemeldet haben, ist es aber dann häufig auch gar nicht mehr zu einem Gespräch gekommen. Also es war sehr schwierig. Sonst hätten wir den Beitrag vielleicht schon früher machen können, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir jemanden gefunden haben.
Dann habt ihr ja ausgerechnet auch in Schottland noch Menschen gefunden, und zwar die Eltern eines jungen Mannes, der sich sogar das Leben genommen hat. Wie bereitet man sich denn auch als Reporter auf so ein schwieriges Gespräch vor mit den Eltern?
Also es war nicht nur das Gespräch mit den Eltern, sondern auch das Gespräch mit den Betroffenen, auf das ich mich vorbereitet habe, weil die Betroffenen in zwei Fällen auch davon berichtet haben, dass sie tatsächlich mit dem Gedanken gespielt haben, sich das Leben zu nehmen. Und man dann natürlich schon sehr sensibel sein muss bei der Art, wie man Fragen stellt, wie man auch versucht, nochmal nachzuhaken, wie war das denn tatsächlich, weil in den Interviews habe ich schon festgestellt, erstmal relativ oberflächlich geantwortet wird. Und die Betroffenen erstmal so, als wären sie nicht Beteiligte gewesen. Und dann möchtest du natürlich als Reporter versuchen, da noch ein bisschen näher ranzugehen. Und so war das bei den Betroffenen. Aber natürlich auch bei Ross, der Mutter von Murray, der sich das Leben genommen hat. Wir haben dann auch während des Gesprächs gesagt, wenn dir irgendeine Frage missfällt, wenn du irgendwas nicht beantworten möchtest, wenn du aufhören möchtest, ne? Du hast jederzeit die Möglichkeit, hier Stopp zu sagen. Und ja, so habe ich mich dann auch mit dem Psychologen hier von RTL vorher besprochen, wie gehen wir diese Interviews an.
Gab es da so einen bestimmten Moment, der dir auch persönlich da besonders nahe ging in diesen Gesprächen?
Es gibt wirklich viele Momente. Also ich muss wirklich sagen, auch nach den Gesprächen mit den Betroffenen, danach musst du erstmal durchatmen, ne? Mhm. Weil ich in dem Moment, also das war für mich sehr wichtig, auch zu verstehen, wie funktioniert diese Masche, wie schaffen es die Täter auch, die Opfer dazu zu bringen, Geld zu überweisen, weil man ja vielleicht erstmal von außen denkt, so, naja, also was kann mir schon passieren? Und aber wirklich, deswegen ist es wichtig, mit den Betroffenen zu sprechen, um zu verstehen, wie die Masche funktioniert. Und wenn man dann versteht, wie sehr die unter Druck gesetzt werden und wie wenig Zeit sie haben, überhaupt nachzudenken, dann ist es schon eine Sache, die eigentlich so mich erstens mal bestärkt hat, wir müssen darüber berichten, und zweitens mal natürlich irgendwie die nachhaltig auch erstmal ich verarbeiten musste. Und so war es natürlich auch bei dem Gespräch in Schottland, wie konnte der Täter das schaffen, einen jungen Menschen, der an einem Vorweihnachtsabend sich fröhlich von seiner Familie verabschiedet, sich oben ins Bett legt, während alle zu Hause sind, der dann angeschrieben wird auf Social Media und der sich dann in der Nacht das Leben nimmt und keinen Ausweg mehr sieht, nicht die Alternative sieht, bei seinen Brüdern an die Tür zu klopfen und zu sagen, kannst du mir helfen? Also deswegen, es ist nicht der eine Moment, sondern es ist eigentlich so diese ganze Masche, die bei mir nachhaltig ja, Wirkung gezeigt hat.
Das heißt, es hat tatsächlich auch in solchen, es hat Fälle gegeben wie diesen, wo das einfach in einer Nacht quasi vom Erstkontakt dann zu diesem Ende geführt hat?
Das ist ja die Sache, die ich so krass finde, und ich will diesen Begriff wirklich nicht überstrapazieren, aber es ist halt wirklich krass, wie die Täter es schaffen, das muss man sich vorstellen. Es ist ein Erstkontakt auf Social Media, dann kommen die relativ schnell zur Sache und wollen intime Bilder austauschen, und dann geht der Druck so dermaßen los, dass Jugendliche keinen Ausweg mehr kennen. Und also wir haben ja mit einem Experten zusammengearbeitet, Paul Raphael aus New York, der dieses Thema in den USA schon länger behandelt. Und in den USA hat es sogar einen Fall gegeben, wo ein Opfer kontaktiert wurde und 27 Minuten später hat er sich das Leben genommen.
Unfassbar.
Ja, und das ist der Grund auch, warum ich gedacht habe, oder wir gedacht haben, darüber muss man berichten, weil man sich das als Außenstehender, und ich habe es mir auch nicht vorstellen können am Anfang der Recherche, wie krass dieses Ausmaß dieser Drucksituation sein muss. Mhm.
Das ist ja auch, also die bestehen dann ja offensichtlich in diesen Chats darauf, dass du Intimaufnahmen machst, aber mit deinem Gesicht dazu auch. Wie schafft man es überhaupt in so einer kurzen Zeit, die Leute dazu zu kriegen, das überhaupt zu machen?
Ja, wir haben uns ja selbst erpressen lassen, und ich gebe zu, ich kann die Verführung nachvollziehen, na, weil die sind relativ geschickt, na, die kreieren im Kopf des Opfers die Vorstellung, da ist jetzt eine junge, gut aussehende Frau, die vielleicht irgendwo aus Kalifornien ist, das ist irgendwie spannend und reizvoll, oder sogar in der eigenen Stadt. Manchmal sagen sie auch, hey, du kommst aus Köln, ja, super, ich komme ja auch aus Köln, das ist aber ein Zufall. Und dann geht natürlich das Kopfkino los und dann denkst du, die ist jetzt in ihrem Zimmer, die entkleidet sich, die führt sexuelle Handlungen an dir vor, und in dem Moment bist du halt in dieser erotischen Welt gefangen. Und dann ist man leichter dazu verleitet, auch den Anweisungen zu folgen, weil du möchtest natürlich tendenziell auch mehr erobern von demjenigen, der dort ist, ne? Und dann kriegst du erst ein normales Foto und schickst ein normales Foto zurück, und dann kriegst du Fotos von Brüsten, und dann heißt es so, jetzt schick mir mal ein Foto von deinem Penis. Dann schickst du halt, wenn du soweit bist, dann ein Penisfoto. Und dann sagt sie, okay, und jetzt schick mir mal deinen ganzen Körper, und dann kriegst du von mir alles, was du willst. Und in dem Moment denkst du nicht darüber nach, was mache ich hier eigentlich gerade, sondern du möchtest alles, was du willst. Und das ist eigentlich, ja, dieses Gedankenspiel, mit dem die Täter da zum Erfolg kommen.
Nun hast du ja gesagt, du hast dich für die Sendung auch selbst erpressen lassen. Wie habt ihr dieses Experiment, also dieses Erpressungsexperiment dann vorbereitet?
Wir haben mit einem Kollegen aus der Grafik Fake-Accounts erstellt. also auch mit Fake-Fotos. Wir hatten drei verschiedene Fake-junge Männer, Tim aus Köln, Luca aus Berlin und Jonas aus Hamburg. Die waren alle knapp über 18. Das hat juristische Gründe, warum sie so alt sein mussten. Mhm. Haben dann, das haben wir schon letztes Jahr im November gemacht, und dann erstmal versucht, unseren Instagram-Account ein bisschen mit Leben zu füllen. Also ich habe immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, mal ein Video gemacht und habe das da reingepostet, sodass die Täter, wenn sie auf unseren Account aufmerksam werden, den Eindruck haben, das ist ein authentischer Account eines jungen Mannes. Und währenddessen bin ich schon sehr häufig angeschrieben worden, wo ich gemerkt habe, da geht es rein um sexuelle, um den Austausch von sexuellen Bildern. Hab das aber noch nicht angenommen, weil wir noch nicht so weit waren, um unser Experiment wirklich zu starten. Aber im Grunde genommen haben wir drei Fake-Accounts aufgesetzt mit 19, 21, 23-jährigen Männern oder vermeintlich. Und das war quasi der vorbereitende Part, um dann hinterher uns erpressen zu lassen.
Und habt ihr da echte Leute für gehabt oder waren das irgendwie KI-Bilder oder wie habt ihr diese Accounts befüllt?
Also die Fotos waren reine KI. Das war dann mal einer auf dem Tennisplatz, mal einer irgendwie surfend am Strand. Die Videos habe ich, wie gesagt, gemacht, während ich so auf Reisen war oder mal in Köln aus dem Biergarten oder so. Und dann hinterher die Nacktfotos haben wir erstellt mit einem realen männlichen Model, der seinen Körper zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Auch Ganzkörperfotos entkleidet. Und darauf haben wir dann immer mit der KI die Fotos unserer KI-Fake-Accounts draufgesetzt. Und so war das dann halt immer, wenn der Erpresser mit Tim, mit unserem Fake-Account Tim Kontakt hatte, haben wir ihm ein Foto geschickt mit dem Nacktfoto des KI-generierten Fotos von Tim oder Gesichts von Tim drauf.
Und wie kommt es dann, dass die Täter einen finden?
Also in dem Fall war es so, für unser Experiment, um die Gelingwahrscheinlichkeit zu erhöhen, sind wir bestimmten Instagram-Gruppen gefolgt. Das waren Gruppen, wo junge Menschen sich verabreden oder versuchen, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Da war eine Gruppe eines Fußballvereins dabei. Die hat uns unser Experte, der das so ein bisschen mit angeleitet hat, Paul Raphael, empfohlen. Das braucht es aber nicht. Man muss nicht unbedingt diesen Gruppen folgen, weil wir in der Phase, in der wir die Instagram-Accounts mit Leben gefüllt haben, über die Monate immer wieder angeschrieben wurden. Und ich auch jetzt, nachdem ich diesen Gruppen nicht mehr folge, weiterhin angeschrieben werde von offensichtlich Fake-Accounts, wo es nur darum geht, Nacktbilder zu bekommen.
Wie schnell haben die Täter dann angebissen?
Also das ging sehr schnell, dass die uns angeschrieben haben. Wir sind den Gruppen gefolgt. Donnerstag haben unser Experiment gestartet am Freitag. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir folgen denen jetzt auch, die uns gefolgt sind. Und 5 Minuten später kam die erste Nachricht, hi, how are you doing? Ja, und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Zugegebenermaßen, ich musste mich da auch erstmal ein bisschen eingrooven. Man macht das natürlich auch nicht so häufig und ich bin 50. Ich kenne jetzt auch nicht unbedingt die Sprache von 20-Jährigen. Aber das ging dann sehr schnell auch in, schick mal ein Foto von dir und dann bist du auf Telegram, lass doch mal auf Telegram wechseln. Und sobald man dann auf den anderen Messenger-Dienst wechselt, ging eigentlich alles nur noch darum, ich bin alleine, ich bin geil, bist du auch geil, willst du Spaß haben, schick doch mal Fotos.
Warum wollen die unbedingt auf einen anderen Messenger wechseln? Weil du kannst ja auf Instagram auch einfach Privatnachrichten schicken und Bilder.
Also erstens mal hatte ich den Eindruck, dass auf Instagram sehr schnell die Accounts wieder verschwinden. Also teilweise war es so, dass wir haben geantwortet und plötzlich war der Account schon nicht mehr da, weil die parallel ganz viele Opfer anschreiben und es natürlich sein kann, dass irgendein Opfer dann das merkt, da ist irgendwie ein Täter dahinter und der blockt dann diesen Account und dann verschwindet der. Und das passiert auf Instagram nicht. Da haben die Möglichkeit, sich besser und länger an den Opfern festzubeißen.
Also du meinst, auf Telegram passiert das nicht?
Das passiert auf Telegram nicht, genau.
Da ist also nicht so gut moderiert quasi dann.
Genau, genau. Und auf Instagram, meines Wissens, darf man keine oder kann man keine Nacktfotos verschicken. Also die Fotos zumindest, die uns auf Instagram alle zugeschickt wurden, das waren Fotos, wo die was anhatten. Aber ich glaube, Aber das ist nicht verifiziert.
Also es könnte einen Filter geben dafür.
Für ja, Zeit. Genau. Okay.
Genau. Gab es denn da auch Momente, in denen dir die Situation, obwohl du ja in diesem Experiment warst und obwohl es ja eigentlich eine künstliche Situation für dich war, trotzdem unangenehm wurden?
Ja, eigentlich die ganze Zeit, muss ich sagen.
Also man kommt schon schnell in diesen Modus irgendwie rein?
Also erstens mal ist es natürlich, war es ein bisschen schwierig, weil man, sagen wir mal, den Reflex hat, auszusteigen natürlich. Also gerade, weil ich weiß ja, worauf wir hinaus wollen. Ne? Und ja, ich musste ja immer denken, okay, ich möchte ja jetzt erpresst werden und nicht sagen, nee, ich will das nicht. Ne? Das heißt, das war schon eine Hürde, die ich überwinden musste. Aber dann war es halt auch so, es ist ein Experiment, du weißt nicht, was auf einen zukommt. Und obwohl ich vorher mit Opfern gesprochen hatte und wusste in etwa, wie die Situation ist, im ersten Erpressungsfall hat er uns sofort angerufen, darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir haben gedacht, wir müssen erstmal ein bisschen hin und her schreiben, aber der hat sofort angerufen. Und dann auch hinterher bei den fortlaufenden Erpressungen, da, die bombardieren dich mit Nachrichten, du kannst gar nicht so schnell lesen. Na? Und also man kann noch nicht mal die Nachricht lesen, wo drin steht, überweis mir das Geld, ansonsten schicke ich das an all deine Freunde, Follower und deinen Fußballverein, weil dann schon wieder die nächste Nachricht kommt. Und du wirst direkt in eine so eine Stresssituation versetzt, dass das sehr unangenehm war.
Das heißt, die rufen dann auch an, dann haben die doch wahrscheinlich auch direkt gemerkt, irgendwie, dass deine Stimme wahrscheinlich nicht die von einem 20-Jährigen ist, oder?
Wir waren darauf waren wir vorbereitet. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass er so schnell anruft. Aber für den Fall, dass er anruft, waren Kollegen aus der Verifizierung dabei, die deutlich jünger sind als ich, weil meine Stimme, da hätte vielleicht ein Täter sagen können, okay, das ist kein 20-Jähriger.
Und was war so das Ziel dieser ganzen Situation? Wo wolltet ihr die quasi haben, die Täter?
Also das Ziel war erstmal herauszufinden, wie bauen die wirklich Druck auf? Wie bringen die Opfer dazu, Geld zu überweisen? Und das haben wir am eigenen Leib erfahren, indem sie halt einfach den Druck hochhalten. Man muss sich das vorstellen wie bei den Schockanrufen oder falschen Polizisten, wo ja auch die Opfer die ganze Zeit unter Stress gehalten werden und denen keine Minute Zeit gegeben wird, mal einen klaren Gedanken zu fassen. Und dann war aber natürlich unser Ziel, wir wollten ja die Spur zu den Tätern nachverfolgen. Und wir mussten die auf unsere Seite, die wir vorher selber haben bauen lassen, leiten, um deren Standort wirklich lokalisieren zu können.
Also ihr habt eine Seite gebaut, die quasi Daten von den Tätern abgegriffen hat, um rauszufinden, wo die sind. Wie schafft man das quasi? Das ist ja so ein bisschen so eine Umkehrung. Also die üben ja eigentlich Druck jetzt auf dich auf, wollen, dass du irgendwie handelst, dass du diese Bilder schickst, dass du vielleicht irgendwann Geld überweist. Wie schafft man es dann, dahin zu kommen, dass die auch was machen müssen?
Also erstmal, das war eine Seite, wo wir nichts abgegriffen haben, sondern die war so gebaut, dass die Täter bewusst zustimmen müssen, ihren Standort zu teilen und bewusst ihre Kamera anschalten müssen, um ihr Video zu teilen. Das ist nur eine Anmerkung, wir haben da nichts abgefischt oder so, ne? Sondern das ist ja gerade auch noch die zusätzliche Hürde gewesen, dass wir sie zu Handlungen bewegen müssen, die sie eigentlich nicht kennen. Normalerweise geben die vor, ich schicke dir einen Link, da lädst du die Geschenkkarte runter und schickst mir dann den Code zu. Und dann können die sich an ihrem Ende den Wert dieser Geschenkkarte runterladen und so lassen die sich bezahlen. Und sie dazu zu bewegen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich auf einen Link zu klicken, den wir haben bauen lassen, wo man sich Giftkarten, also Geschenkkarten runterladen lassen. Das war die erste Hürde. Dann die zweite Hürde, sie dazu zu bringen, aktiv an ihrem Handy Veränderungen vorzunehmen, dass sie ihren Standort teilen, um das Geld runterladen zu können. Das war die zweite Hürde. Und das ist uns auch nicht auf Anhieb gelungen, sondern ich musste meine Strategie da auch von Erpressung zu Erpressung optimieren, um die Täter tatsächlich dazu zu bringen, in die Falle zu tappen.
Das heißt, wie bist du dann in diesen Gesprächen vorgegangen mit denen?
Die haben halt immer gesagt, das ist eine Fake-Karte. Sobald die gesehen haben, das ist ein Link, den sie nicht kennen, haben sie gesagt, das ist eine Fake-Karte, das machen wir nicht. Und ich habe immer gesagt, ich habe aber kein Geld und habe einen fiktiven Freund in Großbritannien erfunden und habe gesagt, das ist der Einzige, der mir jetzt das Geld besorgen kann Und in Großbritannien macht man das aber so. Und der sagt, es funktioniert. Und dann haben die immer wieder gesagt, nein, es funktioniert aber nicht. Habe ich gesagt, nein, aber mein Freund hat gesagt, es muss funktionieren. Und da war es dann einfach, man muss das oft genug wiederholen, bis sie dann irgendwann, die wollen ja das Geld. Und das war halt auch unsere Strategie und unsere Hoffnung, dass am Ende die Gier nach dem Geld den Zweifel oder den Argwohn unserer Zahlungsmethode gegenüber halt übertrumpft und sie dann halt da draufklicken und aktiv ihre Einstellung am Handy ändern.
Und diese Spur hat euch dann am Ende zu einem Täter in Nigeria geführt?
Genau. Also wir hatten, das war halt auch was Besonderes an der Software. Ich konnte am Rechner sehen, wann der auf die Seite klickt. Und konnte halt dann in der Maske sehen, er hat noch nicht geklickt. Dann musste ich noch mal ein bisschen betteln, dass er es doch tut. Und in dem Moment, als er dann geklickt hat, habe ich das gesehen. Und ich konnte auch nachvollziehen, wann hat er jetzt seinen Standort geteilt. Weil am Anfang war das so, ich konnte sehen, der befindet sich mutmaßlich irgendwo in London. Da wusste ich, okay, er hat noch nicht seinen VPN ausgeschaltet am Handy und seinen Standort geteilt. Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, das ist in Nigeria. Und dann kam noch das Video dazu, also mutmaßlich, also wir haben den Tätern quasi unsere Seite als besonders sichere Zahlungsmethode angepriesen. Und zu dieser besonders sicheren Zahlungsmethode gehörte halt auch, dass er eine Gesichtsverifizierung mit dem Handy vornehmen muss. Und so hatten wir dann halt zu der Location auch ein Gesicht und wussten halt, wie unser Täter aussieht.
Und wie schwierig war es dann vor Ort in Nigeria, diesen Leuten nachzurecherchieren?
Also den Ort zu finden war sehr einfach, den wussten wir ja. Das Gesicht ist insofern wichtig gewesen, als dass, man muss wissen, in Nigeria wohnen 240 Millionen Menschen. Wenn man da nicht weiß, wie der Täter aussieht, dann ist es eigentlich, braucht man gar nicht losreisen. Und wir hatten das Glück, dass unser Täter oder der Standort unseres Täters sich in einem Randbezirk einer Millionenstadt befunden hat, wo es schon sehr dörflich wurde. Und dann sind wir in diesen Ort gefahren und haben dann halt mit dem Foto dort recherchiert. Und trotzdem war es relativ schwierig, ihn zu finden.
Wie nah bist du dann diesem Täter gekommen letztlich?
Letztlich, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr nah. Ich habe ihm gegenüber gestanden.
Und dann hast du ihn konfrontiert damit?
Nein, weil das Foto, was wir hatten, oder das Video, war nicht unser Täter, sondern das war ein Freund von ihm, den er gebeten hat, ihm zu helfen, das Geld runterzuladen, weil er es selber nicht auf die Reihe gekriegt hat.
Ah, okay.
Also es war am Ende so, wir waren dort und sind nicht weitergekommen. Weil die Community zusammengehalten hat. Die haben den geschützt. Mutmaßlich, muss man ja sagen. Ich kann ja niemanden bezichtigen, er hätte uns angelogen. Aber uns wurden von mehreren Seiten gesagt, dass die Community die Leute schützt. Und wenn da Fremde kommen, gerade ein Weißer, dann wissen die nicht genau, was haben die mit dem vor. Wollen die den vielleicht festnehmen lassen? Und wir sagen erstmal besser, wir kennen den nicht. Und wir sind da nicht weitergekommen. Wir haben uns überall rumgefragt und überall haben sie uns mehr oder weniger glaubhaft versichert, nein, den haben wir hier noch nicht gesehen. Und ich war in der Zeit noch auf Telegram mit ihm verbunden. Er war aber nie online. Wir haben vor Ort auch versucht, direkt zu ihm Kontakt aufzunehmen, weil irgendwann habe ich gedacht, wir haben keinen Anhaltspunkt mehr, hier weiter zu recherchieren. Ich schreibe den einfach an und versuche ihn über Telegram anzurufen und sage, hallo, wir sind in Nigeria, ich würde dich gern treffen. Ich habe nichts Böses im Sinn, ich möchte nur ein Interview und fragen, warum du das machst. Da war er aber nicht online und schon länger nicht in unserem Telegram-Chat. Und dann sind wir nach Hause geflogen und ich bin donnerstags morgens gelandet und donnerstags nachmittags habe ich mir gedacht, ich gucke nochmal in den Chat und habe gesehen, dass er eine halbe Stunde vorher in unseren Chat geguckt hat. Das kann man bei Telegram sehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach mal Hi. Und war tatsächlich überrascht, dass er sehr schnell geantwortet hat mit der Nachricht, bist du der Typ, der hier in der Nachbarschaft rumgelaufen ist und mit einem Foto nach mir gesucht hat? Und dann haben wir halt geschrieben hin und her. Und es war so, der war da. Der hat sich vor uns versteckt. Ich weiß nicht, ob er gewarnt wurde, keine Ahnung. Aber der hat uns gesehen und hat gesehen, wie wir durch die Ortschaft gelaufen sind und mit einem Foto gesucht haben. Und hat dann halt auch sich zu einem Telefoninterview bereit erklärt und hat halt gesagt, das Foto, mit dem ihr dort vor Ort gesucht habt, das war nicht ich, sondern das war ein Freund. Und am Ende war das auch der Grund, warum er sich bei uns gemeldet hat und plötzlich wieder bei Telegram in den Chat geguckt hat, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, dass er einen Kumpel damit reingezogen hat.
Ach, Wahnsinn.
Weil der Kumpel hat in dem Ort auch Ärger gekriegt und der hat sich auch versteckt. Und
also waren das, kann man schon fast sagen, waren das so Schuljungenstreich oder sind da organisierte Banden irgendwie dahinter gewesen? Klingt irgendwie nicht so, ne?
Also man muss sagen, ich habe ihm dann geschrieben, wortwörtlich, du hast geschrieben, in der Erpressungssituation, ich ruiniere dein Leben, warum machst du das? Mhm. Und die Antwort war, ey Bruder, das ist Nigeria, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie Essen kriegen, wir machen das hier alle. Das heißt, es sind nicht unbedingt Banden, aber es ist halt ein Riesennetzwerk. Bei TikTok kannst du Videos sehr, sehr leicht mit nur zwei Suchbegriffen finden, wo Handlungsanweisungen zu finden sind, wie man am besten Fake-Accounts erstellt, wie man am besten seine Opfer bombt, so nennen die das, also anschreibt. Sie sprechen auch nicht von Opfern, sondern von Clients, also Kunden oder Klienten. Mhm. Und da unter diesen Videos stehen immer Kommentare, wie kann ich das lernen, ich hätte gern das neueste Update. Also man merkt, wie junge Männer dort versuchen, irgendwie an diesem Geschäft teilzuhaben. Und ob das jetzt ein Einzeltäter war oder seine Kumpels das gemacht haben, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, dass er jetzt Teil eines großen Scammer-Zentrums war. Aber wir hatten den Eindruck, dass das sehr verbreitet ist unter jungen Männern in Nigeria.
Das heißt, am Ende steht hinter so etwas, was so organisiert wirkt, so wie so organisierte Kriminalität, stehen eigentlich einzelne, auch schon traurige Lebensgeschichten aus ärmeren Ländern, ne?
Ja, das, also warum ich hier so rumeier ist, ich möchte keine Empathie für diese Tat.
Das wollte ich damit auch nicht.
Genau, ne? Also weiß ich, dass du das nicht wolltest, ja. Ne? Aber natürlich, wenn man das sieht und wenn man Nigeria sich die Entwicklung dieses Landes anguckt, dann kann man nachvollziehen, dass die Menschen sich überlegen, wie kann ich Geld verdienen. Manche machen es sich natürlich leicht, ne? Also die hätten durchaus auch die Möglichkeit, mit einem ordentlichen Job Geld zu verdienen. Aber die Bevölkerung dort explodiert. Also in den letzten 35 Jahren hat sich die Bevölkerung von 120 auf 240 Millionen verdoppelt. Das heißt, es sind sehr viele junge Menschen, es gibt viel zu wenig Arbeit dort und schon 40% jetzt leben unterhalb der Armutsgrenze. Also die Strukturen in Nigeria sind wie gemacht eigentlich dafür, dass dort immer mehr Leute halt so solche Sachen oder versucht sind, sowas zu machen. Ich möchte mich da vorsichtig ausdrücken. Mhm. Aber es gibt unterschiedliche Organisationsstrukturen dort auch. Es gibt da auch diese klassischen Häuser, wo ein Boss ist und an denen müssen hinterher die Erpresser 70% abdrücken und sie bekommen nur 30% des Geldes. Das erklärt dann vielleicht auch die Hartnäckigkeit und Skrupellosigkeit, mit denen die manchmal agieren, weil sie selber unter Druck gesetzt werden. Nichtsdestotrotz ist es halt auch, und das war so ein bisschen auch die Mission, die ich mir selber so auferlegt habe, mit den Menschen, mit denen ich vor Ort darüber sprechen kann, zu sagen, was sie für einen Schaden anrichten und dass sie Jugendliche, junge Männer dazu bringen, sich das Leben zu nehmen, dass sie sich dessen bewusst sind.
Und kam darauf irgendwie eine Reaktion, als du die damit konfrontiert hast?
Ja, leider. Also leider sage ich, weil die Reaktion war so unfassbar kalt und so unfassbar gefühlslos, dass, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Na, also ich habe damit gerechnet, dass sie vielleicht sagen, du hast recht, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber sie haben halt gesagt, es ist ihnen egal. Ich habe die konfrontiert mit, wir haben das in Anführungszeichen Glück gehabt, mit einer Gruppe der Yahoo Boys, so werden die dort genannt, zu sprechen. Und dort habe ich ihnen das Foto des schottischen Jungen gezeigt, Murray, der sich das Leben genommen hat, das Foto der Eltern, die am nächsten Morgen ihn in seinem Zimmer tot vorgefunden haben. Und die Reaktion war, wir suchen ja nicht bewusst nach Menschen, die sich das Leben nehmen. Und er kann ja trotzdem noch reiche Eltern haben und trotzdem noch irgendwie das Geld aufbringen.
Wahnsinn.
Und mir ist egal, wie alt die sind, und mir ist egal, was mit denen passiert. Mir geht es nur um die Kohle. Na, und das fand ich schon sehr erschreckend.
War das der schwierigste Teil der Reportage, sich diese Antworten von denen anzuhören am Ende?
Ja, tatsächlich. Also auch, weil ich nachgehakt habe und gedacht habe, irgendwann muss ich doch mal da einen weichen Kern in diesen, ich sitze ja hier Menschen gegenüber, und irgendwo muss ich ja mal diesen weichen Kern irgendwie rauskitzeln, aber ich bin da vor eine Wand gefahren und das war schon ein bisschen schwierig.
Hast du da für dich persönlich auch noch so eine Erkenntnis draus mitgenommen, als du wieder nach Hause geflogen bist?
Das ist eine schwierige Frage. Die Erkenntnis ist, dass wir mehr aufklären müssen und die Jugendlichen und jungen Menschen einfach mehr über diese Gefahren bei Social Media aufklären müssen, weil die Gefahren nehmen ja zu. Ne? Also wenn ich das so durch die Recherche, die ich bislang gemacht habe, überblicken kann, aber es ist ja nicht nur Westafrika, wo die Erpresser sitzen, sondern in Asien gibt es ja immer mehr Berichte über diese Scam-Zentren. Es gibt immer mehr Lebenssituationen, in denen wir ja auch selber über E-Mails angeschrieben werden oder auf Social Media angeschrieben werden, wo wir den Eindruck haben, da sind irgendwie Betrüger dahinter. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis einfach, die Bedrohung, ich will jetzt irgendwie keine Dystopie aufmalen, aber die wird zunehmen und die wird mehr Lebenssituationen in unserem Alltag einnehmen. Und das ist die Erkenntnis, wir müssen einfach gewappnet sein und Aufklärungsarbeit leisten.
Kannst du auch schon irgendwie so ein bisschen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, welche Warnzeichen es vielleicht gibt, wenn man doch irgendwie, man ist selber Single, man hängt in so einem Chat drin. Gibt es etwas, woran man vielleicht frühzeitig erkennen kann, okay, die Person mir gegenüber, die existiert nicht in der Form, wie ich sie hier wahrnehme?
Also man
kann KI ist stark heutzutage, ne? Also wenn du da Fotos bekommst, ist es nicht mehr so leicht, das zu erkennen. Ne?
Das ist ja sowieso noch die Sache, die wir jetzt in unserem Film kaum thematisiert haben, die professionalisieren sich natürlich auch. Na, also das heißt, wir waren jetzt mit Accounts in Kontakt, die waren, da wurde nicht besonders viel Energie investiert, diese Accounts aufzusetzen. Die haben dann vielleicht unten drunter geschrieben, mein letzter Account wurde gehackt und das ist jetzt mein neuer, um zu rechtfertigen, dass der jetzt noch nicht eine ewig lange Legende hat mit Fotos von den vergangenen Jahren. Das kann man natürlich relativ leicht erkennen, aber die nutzen auch KI. Es gibt welche, die machen Videotelefonie, wo sie KI-Bilder reinsetzen, wo der Mann plötzlich zu einer Frau wird und mit einer weiblichen Stimme auf Deutsch. Das ist alles mit KI möglich. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich extrem vorsichtig sein. Grundsätzlich, wenn eine fremde Person irgendwie anschreibt. Und dann gibt es natürlich so ein paar Red Flags, wenn dich einer auf eine andere Plattform leiten will und man auch den Eindruck hat, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht und der bleibt aber hartnäckig dabei, würde ich sofort sagen, Finger davon. Ne? Mhm. Dann natürlich, wenn es darum geht, Nacktfotos zu verschicken, auch ein Klassenkamerad kann damit irgendwie Quatsch anstellen. Also deswegen, da würde ich nicht nur Vorsicht, sondern eigentlich von abraten. Ne? Dann auf gar keinen Fall Geld bezahlen. Das ist auch, was die Polizei rät. Und das ist eigentlich.
Aber angenommen, das Bild ist jetzt schon verschickt und man merkt so, okay, das hätte ich besser nicht tun sollen. Gibt es irgendwie so eine Art erste Hilfe, die man den Leuten mit an die Hand geben kann? Ich meine, klar, es ist, glaube ich, nicht leicht, cool zu bleiben in so einem Moment, wenn man weiß, okay, diese Fotos könnten jetzt verschickt werden.
Also es gibt erstens mal, man sollte auf jeden Fall Ruhe bewahren. Auch wenn die versuchen, einen total unter Stress zu setzen, erstmal nachdenken, idealerweise eine Vertrauensperson kontaktieren und auf gar keinen Fall Geld bezahlen. Weil wenn du nach einer Erkenntnis dieser Reise gefragt hast, habe ich tatsächlich die wesentlichste Erkenntnis vergessen. Es passiert nichts mit diesen Fotos.
Mhm.
Also das ist eine Sache, da kann ich jetzt keine Garantie geben, weil natürlich kann es sein, dass irgendein Täter mal geneigt sein mag, ein Foto irgendwo weiterzuleiten. Es ist auch berichtet worden, dass das schon mal irgendwo passiert sein soll. Aber wir haben die Frage den Yahoo Boys gestellt und die Antwort war, wir haben noch nie Bilder verschickt, wir haben gar keine Zeit dazu. Und sie haben auch noch nie von irgendeinem anderen Täter gehört, der Fotos wirklich verschickt hat.
Mhm.
Und die Originalantwort war, es ist ein großer Bluff, du musst gut sein im Bluffen, gut sein im Pokern. Das heißt, sie drohen damit, die Fotos zu verschicken, aber sie haben erstens kein Interesse, die zu verschicken, weil dann ist ja das Druckmittel verpufft.
Mhm.
Und die Antwort war auch, wir haben gar keine Zeit dazu, weil die ja mit vielen gleichzeitig schreiben und sie sich dann lieber einem anderen Opfer zuwenden und ihre Energie da rein investieren, als zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie diese Fotos weiterzuleiten. Und das war halt am Ende die Erkenntnis, die wohl die wertvollste eigentlich dieser Recherchereise war, die natürlich auf der anderen Seite den Tod von Murray in Schottland als noch viel sinnloser, als er ohnehin schon war, erscheinen ließ. Aber was uns die Yahoo Boys gesagt haben, was uns auch Experten vor Ort gesagt haben, was auch die Opfer bestätigt haben, die haben auch noch nicht davon gehört, dass ihre Fotos weitergeleitet wurden. Auch wir sind 9-mal erpresst worden, haben von keinem gehört, dass unsere Fotos irgendwo weitergeleitet wurden. Wir haben das gepostet bei Instagram, wir sind erpresst worden, sind euch unsere Fotos weitergeleitet worden, keine Antwort. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fotos tatsächlich irgendwo aufkreuzen, ist, wenn nicht null, dann sehr gering. Das heißt, eigentlich kann man sagen, droh mir doch, es passiert ja eh nichts.
Ich meine, nun gehen wir davon aus, okay, wahrscheinlich werden die Fotos sowieso niemals weitergeleitet, aber wenn du jetzt einmal schwach wirst und dann tatsächlich zahlst, wie geht's dann weiter? Und von welchen Beträgen reden wir hier eigentlich?
Also das ist tatsächlich überraschend gewesen. Die Beträge sind gar nicht so sehr hoch. Weil natürlich die Täter auch wissen, in der Zielgruppe, in der sie da unterwegs sind, die haben jetzt gar nicht Zehntausende von Euro auf dem Konto. Deswegen die Forderungen sind meist, schick mir 300 Euro. Und wenn man dann sagt, ich kann nicht zahlen, dann lassen die sich auch runterhandeln. Aber wenn man einmal zahlt, dann wissen die halt, okay, wir haben den jetzt am Haken und dann geht die Reise eigentlich erst richtig los. Weil dann heißt es, okay, ich habe das jetzt von meinem Instagram gelöscht oder sie sagen, ich habe jetzt das Foto gelöscht, aber ich schicke das jetzt dem Account und wenn du nicht möchtest, dass ich das jetzt deinem Follower X schicke, dann schick mir nochmal 50 Euro, dann schickst du nochmal 50 Euro. Und wenn du nicht willst, dass ich das deinem Follower Y schicke, musst du nochmal 50 Euro schicken. Und dann heißt es hinterher, okay, ich habe das jetzt von meinem Handy gelöscht, aber ich habe das meinem Boss weitergeleitet, der hat es ja noch auf seinem Handy. Und dann musst du nochmal zahlen. Und dann ist es noch irgendwo in der Cloud, dann musst du nochmal zahlen. Und so summiert sich dann hinterher die Summe, natürlich auch in einen Bereich, wo es für Jugendliche dann schon lange das Taschengeld oder den eigenen Kontostand sprengt. Also das eine Opfer, mit dem wir gesprochen haben, der hat dann halt Ratenzahlungen hinterher gemacht. Der ist jetzt noch dran, das ist 9 Monate her, diese Raten abzuzahlen von der Erpressung, die er da durchleben musste.
Also er zahlt immer noch an die Erpresser oder er hat sich irgendwie einen Kredit besorgt, den er jetzt abstottern muss?
Genau, er hat das quasi per Ratenzahlung, die Geschenkkarten gekauft und ist jetzt noch dabei, die Raten abzubezahlen.
Warum genau gehen die immer auf Geschenkkarten?
Ich glaube, das ist eine sehr sichere Art für sie, das Geld zu bekommen. Weil es gibt andere Möglichkeiten über PayPal-Konten, aber dann hast du natürlich ein konkretes Konto. Und diese Geschenkkarten, da schickst du halt einfach den Code deiner Geschenkkarte und den kann man irgendwo auf der Welt runterladen und sich den Geldwert runterladen. Und wo das dann passiert, das ist nicht nachvollziehbar.
Angenommen, jetzt zum Abschluss, wenn jetzt ein 16-Jähriger zuhört, der gerade selbst erpresst wird, der das Foto gerade verschickt hat, was würdest du ihm jetzt so mal zusammengefasst mit auf den Weg geben?
Lass dich nicht unter Druck setzen. Die versuchen das und die machen das auch auf eine Art, die dem Opfer suggeriert, da ist jetzt jemand richtig böse und wenn ich nicht tue, was diese sehr erboste Person fordert, dann passiert was ganz Schlimmes. Das ist aber nicht so. Und selbst wenn du das tust, was er fordert, dann geht die Reise halt erst richtig los. Deswegen überweis auf gar keinen Fall Geld, weil du wirst das Geld nie mehr wiedersehen und er wird nur seine Forderungen weiter nach oben schrauben und du wirst weiter erpresst werden. Trau dich, vertrau dich einer Person an, die dir nahesteht, deinen Eltern, vertrau dich deinen Freunden an oder einem Freund und zahl nicht und blockier einfach diesen Account, sodass er nicht die Möglichkeit hat, dich weiter unter Druck zu setzen. Eine Sache hatte ich gerade noch im Kopf, die habe ich aber jetzt vergessen.
Ja, pack sie gerne noch dazu. Ich schneide es dann entsprechend.
Ah, oh, was war das denn noch? Ach so, genau. Ich würde gerne noch eine Botschaft. Aber ob du sie reinschneidest oder nicht, ist dir überlassen. Aber die Erkenntnis auch dieser Recherche ist, ob wir uns, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber in der Gesellschaft nicht mal hinterfragen, wie wir auf sowas reagieren. Weil natürlich nur durch unsere Reaktion auf solche Taten, wie kannst du denn so blöd sein, sowas zu machen? Du Idiot, du weißt doch, dass man sowas nicht tut. Damit offenbaren wir quasi eigentlich erst den Teppich für die Täter, weil sie wissen, dass ihre Opfer sich nicht trauen, mit Menschen darüber zu sprechen, weil sie Angst haben müssen, ausgelacht zu werden, weil sie Angst haben müssen. Auch wir haben mit Opfern gesprochen, die wurden von ihren Eltern fertig gemacht. Wie kannst du so blöd sein, sowas zu tun? Und wenn wir ein Umdenken haben, dass es erstens mal junge Menschen ganz normal ist, dass man dort irgendwie Nacktfotos verschickt und dass es auch normal ist, dass man vielleicht mal irgendwo in eine Falle tappt und dass wir nicht denen die Schuld geben, die in die Falle getappt sind, sondern denen die Schuld geben, die diese Falle bereitet haben. Also wenn wir da ein kleines bisschen umdenken in unserem Verhalten und wenn wir einfach sagen, dir ist das passiert, mach dir keine Sorgen, scheißegal, ich habe auch schon mal irgendwo bin ich in eine Falle geraten und habe mich hinterher geärgert, dann würden wir den Tätern im Grunde genommen den Boden entziehen, da diese Schamgrenze überhaupt zu nehmen und davon zu profitieren.
Lieber Christopher, das ist ein wunderbares Abschlussstatement. Vielen Dank für deinen Besuch hier im RTL Erleben Podcast. Deinen Extra-Report zum Thema Sextortion, erpresst in der Flirtfalle, sehen wir am 17. August um 22.15 Uhr bei RTL. Und eine Langfassung von ca. 70 Minuten gibt es ab 11. August auch schon auf RTL Plus. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.